Der Sieger des Super Bowl-Finales steht fest. Die Kansas City Chiefs haben den Titel geholt. Katrin Brandt berichtet.
Es war ein wildes, unterhaltsames Spiel, in dem bis weit in die zweite Hälfte völlig offen war, wer gewinnen würde. Nachdem die San Francisco 49ers mit 20-10 in Führung gegangen waren, sah es kurz so aus, als hätten ihre Verteidiger es geschafft, die Kansas City Chiefs zu demoralisieren. Doch Patrick Mahomes, der junge Quarterback der Chiefs, hat es schon oft geschafft, sein Team nach einem zweistelligen Rückstand wieder in Führung zu bringen. Und das gelang ihm auch hier in Miami, diesmal wieder durch eine Serie atemberaubender Angriffe. 31-20 ist der Endstand. Für die Chiefs ist der Sieg eine besonders bedeutende Sache. Vor 50 Jahren hatten sie zuletzt an einem Super Bowl teilgenommen.
Das Sonntagabendspiel der Fußball-Bundesliga war ein ereignisreiches. Verlorene Führung, Platzverweis, alles war drin bei dieser Begegnung von Paderborn und Wolfsburg. Stefan Kausen berichtet.
Was für ein Torfestival zum Abschluss des 20. Spieltags. Erst führte Paderborn durch Zolinski, dann Wolfsburg mit Knoche, mit zweimal Ginzek und am Ende Arnold nach dem 2-3 von Vassiliadis. Aber viel entscheidender als dieser Torverlauf wohl die rote Karte Mitte der ersten Halbzeit gegen Paderborns Holtmann. Höchst diskutabel, aber Schiri Ittrich hat sie gezeigt. Und so hat Paderborn verloren, der letzte gegen Wolfsburg mit 2-4.
Der erste FC Köln hat seine Heimstärke wiedergefunden, denn im Müngersdorfer Stadion haben die Kölner am Nachmittag klar gegen das Überraschungsteam der Hinrunde gewonnen, den SC Freiburg. Von diesem 4-0 Burkhard Hupe.
Der erste FC Köln setzt gleich 4 Ausrufezeichen im Abstiegskampf. 4-0 gegen den hochgelobten und hochbegabten SC Freiburg. Ein Ergebnis, das kühnste Optimisten nicht für möglich gehalten hatten in Köln. Borneau vor der Pause, Cordoba nach dem Wechsel, Esibue und Jakobs in der Nachspielzeit. Mit großem Einsatz und ansteckender Leidenschaft sicherte sich Köln diesen Dreier, während der Sportclub aus Freiburg zum zweiten Mal innerhalb von nur einer Woche gegen einen Aufsteiger verlor und dabei zum zweiten Mal auch ohne eigenen Torerfolg blieb.
Die erste mögliche Tenniskrone des Jahres bei einem Grand-Slam-Turnier holte sich gestern der Serbe Novak Djokovic bei den Australian Open in Melbourne. Thomas Perlebach berichtet.
Für seinen 8. Australian Open-Titel musste Novak Djokovic deutlich mehr leisten, als viele erwartet hatten. Dominic Thiem war über die gesamte Matchdistanz von 4 Stunden in diesem spektakulären Finale ein absolut ebenbürtiger Gegner. So sah es Mitte des 4. Satzes auch wirklich nicht gut aus für Djokovic, der sich aber mit einem unglaublichen Comeback dann doch noch seinen 8. Titel bei seinem Lieblingsturnier so gerade eben noch sichern konnte.
Definitely my favorite court, my favorite stadium in the world and I'm blessed to hold this trophy once again. Thank you very much.
Dominic Thiem aber hätte den Titel genauso verdient gehabt, sah nach rund 3 Stunden schon wieder neuer Champion aus. Am Ende aber blieb ihm mal wieder nur die Rolle des ersten Gratulanten.
Huge congrats to Novak. Well, I fell a little bit short today, but I hope that I can get sooner revenge. So very well done, congrats.
Klar, dass er Revanche nehmen möchte, denn so dicht dran an seinem ersten großen Triumph war der Österreicher noch nie.
Und damit sind wir beim Wintersport. Da stand bei den alpinen Skifahrern der Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen an. Beim Sieg des Franzosen Alexis Pantereau fiel Reporter Thomas Kattenbeck die Leistungssteigerung bei Stefan Luitz auf.
Auch wenn es zu absoluten Top-Platzierungen noch nicht gereicht hat, Stefan Luitz und Alexander Schmid zeigten beim Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen eine richtig starke Performance. Beide hatten schon mit relativ hohen Startnummern ins Rennen gehen müssen, auf der weichen Piste ein Nachteil. Dabei zeigte vor allem Stefan Luitz, dass er immer noch unter die Top 10 der Welt fahren kann. Rang 9 ist sein bestes Saisonergebnis, zuletzt war er einfach nicht in Schwung gekommen. Alexander Schmid zeigte mit dem 13. Platz einmal mehr, dass er inzwischen zu den besten 15 Fahrern der Welt gehört. Schnellster war der französische Routinier Alexis Pantereau.
Die Skispringer waren im japanischen Sapporo unterwegs. Da war gestern einmal nicht Karl Geiger der stärkste Deutsche. Stefan Laie feierte den ersten Podestplatz der Saison. Raimo Hinsdorf.
Eigentlich war das Podium schon weit entfernt, doch mit einem fulminanten zweiten Sprung hat Stefan Laie das Feld der Spitzenspringer von hinten aufgerollt. Nach Platz 8 im ersten Durchgang segelte Laie in Sapporo im Finale auf 142 Meter. Das schaffte kein anderer Springer und so schob sich der 28-jährige Willinger noch auf den 2. Rang hinter dem siegreichen Stefan Kraft vor. Der Österreicher konnte mit seinen 139 Metern als einziger noch an Laie vorbeiziehen. Kraft hat damit auch seine Spitzenposition in der Welt Weltcup-Gesamtwertung ausgebaut, um weitere 55 Punkte gegenüber Karl Geiger, dem wie am Vortag nur ein richtig guter Sprung gelang. Deshalb fiel Geiger in der Tageswertung nach dem dritten Platz zur Halbzeit noch auf Rang 5 zurück.
Für die nordischen Kombinierer ist das sogenannte Seefeld-Triple der Saisonhöhepunkt. Vom Schlusstag dieses bedeutenden Wettbewerbs berichtet Martin Thiel.
Fast einsam wie in den norwegischen Wäldern lief der Dominator des Winters, Jarl Magnus Rieber, zu einem nie gefährdeten Sieg. Die Grundlage war ein Sprung über 101 Meter und damit 1 Minute 22 Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz vor dem abschließenden 15 Kilometer Langlaufrennen. Landsmann Jürgen Krabak und Vinzenz Geiger lieferten sich ein packendes Duell um Platz 2. Es wurde ein norwegischer Doppelsieg. Dem erkälteten Vinzenz Geiger fehlten am Ende die entscheidenden Körner. Er wurde sehr guter Dritter. Und auch die anderen deutschen Kombinierer präsentierten sich in Seefeld im Springen stark verbessert und gewohnt stark in der Loipe. Die Olympiasieger Erik Frenzel, Johannes Ritzek und Fabian Riesle belegten die Plätze 5, 10 und 11.
Wie politisch der Sport sein kann, das untermauert Peter Fischer im Deutschlandfunk Sportgespräch. Der Präsident von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt erläutert, warum in seinem Verein kein Platz für AfD-Anhänger ist.
Wenn man eine Partei wählt, wo die Parteispitze sich permanent, also ich denke an Denkmal der Schande, ich denke, es gab nie einen Holocaust, ich denke, das ist ein ganz guter Fußballspieler, dieser Schwarz, aber als Nachbar will ihn niemanden haben. Und dort gibt es ja eine Menge von Beispielen, die hier zu zitieren, das will ich einfach nicht. Ich möchte auch keine Plattform mehr bieten für diese unsäglichen Äußerungen. Diese stehen absolut konträr zu dem, was wir in unserer Satzung für den Verein hinterlegen. Und mein Aufruf ist, prüft euch, wer in diesen Verein eintritt, kann auf der anderen Seite kein Wähler der AfD sein.
Sagt Peter Fischer im Deutschlandfunk Sportgespräch, das online nochmal nachzuhören ist in voller Länge, www.deutschlandfunk.de/sportgespräch.